Ja, ihr wisst ja, wir haben in den letzten Predigten, die ich gehalten habe, das waren ja schon zwei, über Johannes den Täufer gesprochen. Und ich stelle also fest, ich wäre nicht fertig mit diesen Predigten. Das ist so viel wertvolle Gedanken sind da in der Bibel und auch im Geist der Weissagung, dass ich nur staune. Das ist sagenhaft. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe aber jetzt trotzdem noch für den Andreas eine Frage. Und zwar, wie viele Johannes sind dir bekannt? Jetzt erstmal aus der Bibel und vielleicht auch so noch in der heutigen Zeit.
Johannes der Täufer, der jüngere Johannes.
Mhm, genau. Und was war der jüngere Johannes? Jetzt in Verbindung mit dem Täufer.
Das waren zwei andere Personen.
Aha. Genau.
Der Johannes der Täufer war ein Verwandter von Jesus.
Mhm, stimmt.
Und der Johannes der Jünger, das war der Lieblingsjünger von Jesus.
Ja. Und gibt's da noch was? Der Johannes, der also das Johannesevangelium geschrieben hat, das war ein Jünger von Johannes den Täufer. Und mir ist da einiges aufgefallen. Also er bringt eigentlich am meisten von allen vier Evangelisten über Johannes den Täufer. Es geht schon in den ersten Kapitel los. Das meiste handelt hier, was der Johannes der Täufer gesagt hat. Also ich habe das mal erst so richtig entdeckt. Der Heilige Geist hatte bei der Berufung und Ausbildung von Johannes dem Täufer eine zentrale Rolle gespielt. Der Heilige Geist. Gott hatte den Sohn des Zacharias zu einer großen Aufgabe berufen, zu der größten, die je einem Menschen anvertraut wurde. Ich habe die Bibel, also die Botschaft jetzt überschrieben, die ich euch bringen will, der Freund und Bote Gottes, Johannes der Täufer. In den letzten zwei Predigten über Johannes, dem Täufer, hatten wir festgestellt, dass sich Johannes als Wegbereiter für Jesus Christus, dem Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, gesehen hat. Steht also in Johannes 1, Vers 29. Und was ich jetzt hier total interessant finde, ist den Zusammenhang. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam miteinander lesen. Und zwar, wir schlagen auf Johannes 1 und da lesen wir jetzt die Verse 15 bis 36. Johannes 1, die Verse 15 bis 36. Und lasst es einmal so richtig euch jetzt ins Herz gehen. Ich fand es total interessant. Johannes 1. Und zwar, es wird schon überschrieben, das Zeugnis Johannes des Täufers. Also hier stellt der Johannes der Täufer ein besonderes Zeugnis aus. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Also ich betone hier jetzt auch mal Michaela. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über Jesus gegeben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, ja was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, in Klammer, die ertönt, in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Oder man könnte auch sagen, ich ebne den Weg des Herrn. Ich bereite Menschen vor, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethtabara, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Obwohl Johannes älter war, ja. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. Und er blieb auf ihm. Man könnte auch sagen, den Geist Gottes, ja? Deutliches Zeichen zu dem, was wir letzte Woche nachmittags gelernt haben. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Also so deutliche Botschaften, deutlicher kann man es doch gar nicht sagen. Und es war ja dann später, dass dann auch Jesus hier eine Falle gestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch so weit komme, aber das habe ich mir auch noch notiert. Das ist also hochinteressant. Also der Einfluss des Täufers auf das Volk war zeitweise größer als der seiner Herrscher, Priester und Fürsten, eingeschlossen des Herodes Antipas, worüber wir später auch noch einiges hören. Und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Zeit mitgenommen, denn diese Predigt sind eigentlich zwei. Und ich merke also, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, aber es wird wirklich sehr interessant. Hätte sich Johannes als Messias ausgegeben und einen Aufstand gegen Rom angezettelt, Priester und Volk wären in Scharen seinen Ruf gefolgt. Jedes Ansehen, auf das der Ehrgeiz von Welteroberern anspricht, hielt Satan für Johannes wie eine Nötigung bereit. Das wäre schon eine Versuchung gewesen, ja, da gegen Rom zu marschieren. Ja, so wie die Zeloten das gemacht haben. Von nun an musste er mit ansehen, wie sich die Woge der Volksgunst nicht mehr ihm, sondern dem Erlöser zuwandte. Die Menge um Johannes schmolz jeden Tag zusammen, wie Eis wegschmilzt. Wir lesen Johannes 3, Vers 22 bis 26. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Also Neid kam auf, allerdings nicht bei Johannes, sondern bei seinen Jüngern, den Johannesjüngern. Vers 26 lese ich nochmal. Meister, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du zeugtest, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Wieso erlaubst du das? Durch diese Worte brachte Satan Johannes in Versuchung. Obwohl seine Aufgabe fast beendet schien, wäre es dem Täufer doch noch möglich gewesen, das Würgen Christi zu verhindern. Hätte er sich selbst bemitleidet und Sorge und Enttäuschung darüber geäußert, jetzt überflüssig zu sein, dann hätte er Zwietracht gesät, Neid und Eifersucht genährt und den Fortgang des Evangeliums ernstlich erschwert. Er brachte die Unzufriedenheit seiner Jünger kein Verständnis entgegen. Er ließ vielmehr erkennen, wie ungetrübt er seine Beziehung zum Messias auffasste und wie freudig er dem einen willkommen hieß, dessen Weg er bereitet hatte. Die Antwort kam daher von Johannes prompt. Jetzt lassen wir wieder den Johannes sprechen, Vers 27 bis 36. Das ist alles Johannes, der da spricht. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, damit meint er sich selber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis aber annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Hier geht es wieder um das Zeugnis des Johannes über Jesus. Dieses Zeugnis nimmt niemand an. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Also das meint nach der Fülle des Geistes. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Alles Worte des Johannes. Also Johannes stellt sich hier als der Freund von Jesus vor, der die Rolle eines Boten zwischen den Verlobten Braut und Bräutigam spielte und der Wegbereiter zur Hochzeit war. Sobald die Braut dem Bräutigam zugeführt war, hatte der Freund seinen Auftrag erfüllt. Er hatte die Verbindung der beiden gefördert und freute sich seines Glückes. Es ist mir mal passiert, ich habe auch mal einen Freund gehabt und der hat sich in ein Mädchen verliebt und ich wusste auch das Mädchen in ihn und da habe ich dann ein wenig so die Sache zusammengeführt, dass die zwei zusammengekommen sind. Und ich habe also vor einem Jahr ungefähr habe ich den Dietmar mal wieder getroffen und ja, sie sind immer noch verheiratet nach so langer Zeit. Und die Damaris, die weiß ich nicht, wie es ihr geht, aber ich hoffe auch gut. Genauso sah Johannes seine Berufung darin, dem Volk den Weg zu Jesus zu zeigen. Und es bedeutete ihm Freude, Zeugen des erfolgreichen Wirkens des Erlösers zu sein. Was sagte er? Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Merkt ihr diese Größe des Johannes, wie er sich zurücknimmt? Johannes blickte im Glauben auf den Heiland, sodass er den Gipfel der Selbstverleugnung erklimmen konnte. Er erstrebte nicht, Menschen an sich zu fesseln, sondern er wollte ihre Gedanken höher und immer höher führen, bis sie beim Lamm Gottes Ruhe finden. Er selbst war nur eine Stimme, ein lauter Ruf in der Wüste gewesen. Jetzt nahm er freudig Schweigen und Vergessenheit in Kauf, damit alle Augen auf das Licht des Lebens schauten. Welch ein Freund, ja? Gottes Boten, die treu zu ihrer Berufung stehen, suchen nicht die eigene Ehre. Die Liebe zu sich selbst geht auf in der Liebe zu Christus. Kein Konkurrenzdenken wird den köstlichen Urgrund der Evangeliumsarbeit beeinträchtigen. Wie Johannes der Täufer haben sie den Sinn ihres Lebens erkannt und verkündigen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Eine andere Übersetzung, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, so steht es bei Schlachter. Gottes Boten werden Jesus erhöhen und mit ihm die menschliche Natur Jesu. Das Wort wurde Fleisch. Jesus ist der Gott-Mensch. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das findet ihr in Jesaja 57, Vers 15. Und wir wissen, das stand in Johannes noch bevor. Da werden wir dann später drüber sprechen. Vers 30 zeigt die Demut des Johannes. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Andere Übersetzung, er muss größer werden, ich aber muss kleiner, geringer werden. In diesem Zusammenhang denke ich auch an den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Galater 2, Vers 20, ihr kennt bestimmt auch diesen Text. Da sagt also der Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Also das Ich, ja, muss unter Christus stehen. Das ist ganz wichtig und das wird hier bei Johannes sehr deutlich. Die Frau von Martin Luther hat einmal den Luther sehr betrübt gesehen. Und dann hat sie doch tatsächlich zu ihm gesagt, Jesus lebt nicht mehr. Er ist gestorben. Schaut er mal den Luther, diese Frau an, und sagt, was? Was redest du da für einen Unsinn? Jesus lebt. Und ich denke, dann hat sich auch im Blick von Martin Luther wieder das Gesicht erhellt. Die von aller Selbstsucht freie Seele des Propheten Johannes war von göttlichem Licht erfüllt. Als er sein Zeugnis zur Verherrlichung des Erlösers ablegte, waren seine Worte geradezu ein Gegenstück zu jenem Gespräch, das Jesus selbst mit Nikodemus geführt hat. Versteht ihr diese Erniedrigung, wo sich der Johannes praktisch geäußert hat? Siehe Johannes 3, 31 bis 34. Das lesen wir nochmal. Der aber von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Das ist der fleischliche Mensch. Ne? Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Also es liegt immer an uns, ja, wie viel wir von Gott erhalten dürfen. Christus konnte von sich sagen, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das steht in Johannes 5, Vers 30. So muss auch unser Zeugnis sein. Wir können das Licht des Himmels nur in dem Maße empfangen, wie wir bereit sind, unserem Ich zu entsagen. Wir können weder das Wesen Gottes erkennen, noch Christus im Glauben annehmen. Es sei denn, wir nehmen gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi. 2. Korinther 10, Vers 5. Ich habe schon einmal gesagt, wir müssen eigentlich mit Christus schwanger gehen. Ja, also das müssen die Menschen merken, dass wir Jesus lieb haben. Für einen Nachfolger Christi sind eben die Gedanken nicht frei. Ja, wir haben mal so ein Lied gelernt in der Schule, das hat geheißen, die Gedanken sind frei. Nein, unsere Gedanken sind nicht frei. Wir dürfen sie nicht einfach umherschweifen lassen. Wer dies tut, also sein eigenes Ich unter die Herrschaft Gottes stellt, erhält den Heiligen Geist im reichen Maße. Ja, da haben wir wieder den Gedanken, nicht nach Maß, wenn wir das tun. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr habt diese Fülle in ihm. Kolosser 2, Vers 9 und 10 war das. Im reichen Maße, ja. Ja, wie viel wollt ihr denn? Gebt ihr euch nur mit ein bisschen zufrieden? Nein, wir dürfen hier wirklich wuchern. Die Jünger des Johannes hatten erklärt, dass jedermann zu Christus komme. Aber Johannes sah klarer, er urteilte, sein Zeugnis nimmt niemand an. So wenige waren demnach bereit, Jesus als der Sünder Heiland anzunehmen. Leider, er kam in sein Eigentum, heißt, ne? Und die Seine nahmen ihn nicht an oder auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das steht dann im Vers 36. Merkt ihr hier was? Darum habe ich vorhin von den zwei Johannes gesprochen. Ja? Man merkt nämlich, dass das Evangelium des Johannes, dass praktisch Johannes ein Jünger Jesu war. Denn interessanterweise sagt er in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also Johannes sagt hier das Gleiche, was Johannes der Täufer sagt. Ja, der Streit ist müßig, ob die Christus- oder Johannestaufe von Sünden reinige. Allein die Gnade Christi verleiht der Seele Leben. Ohne Christus ist die Taufe, wie jede andere religiöse Handlung, eine wertlose Form. Wer den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das hat alles Johannes gesagt. Jetzt frage ich mal wieder unsere Kinder, also ich denke, dass ich dich noch als, naja, du bist schon 12, du bist also schon ein Knabe. 13, genau, über 12. Wir alle kennen ja die bekannte Aussage Jesu in Johannes 3, Vers 16. Wie heißt es da?
Denn alles hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab und alle, die an ihn glauben, ewig verloren
sind. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ein wunderschöner Text, den wir alle, meistens alle, auswendig können. Aber da gibt's noch eine andere Aussage von Jesu. Und die steht dreimal in der Bibel. Also von den drei Evangelisten. Und wisst ihr, wie die heißt? Die steht in Lukas 9, Vers 23 bis 26. Speziell hier. Bitte? Ja, bringt's mal genauer, wie es genauer da steht.
Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und ebe sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.
Genau, das steht nämlich auch in der Bibel. Ja, das ist wieder das Ich, ja, das gekreuzigt werden muss, dieses verdammte Ich. Und das ist ja der größte Kampf, den es zu kämpfen gilt. Also Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung und tägliche Kreuzaufnahme. Und das hört man allerdings nicht so gern. Ja, das ist keine Botschaft, wo die Ohren jucken. Johannes der Täufer war der Erste, der das Reich Christi verkündigte und auch der Erste, der dafür leiden sollte. Und deshalb kommt jetzt der zweite Teil, Gefangenschaft und Tod des Johannes. Jetzt ist er praktisch dann im Gefängnis. Aus der freien Luft der Wüste, weg von der großen Volksmenge, die an seinen Worten hing, wurde er in den Kerker des Burgverlieses eingeschlossen. Es war in der Festung des Herodes Antipas. In dem Gebiet östlich des Jordans, das unter der Herrschaft des Antipas stand, hatte Johannes einen großen Teil seines Bürgens zugebracht. Herodes, der zügellose König, hatte selber der Predigt des Johannes gelauscht und unter dessen Bußruf gezittert. Ihr hört recht. Herodes fürchtete den Johannes, denn er wusste, dass er ein frommer, in Klammer gerechter und heiliger Mann war. Und wenn er ihn gehört hatte, war er sehr unruhig. Andere Übersetzung, und er gehorchte ihn in manchen, so steht es in der Schlacht der 2000, denn er hörte ihn gerne. Markus 6, Vers 20. Johannes war aufrichtig zu ihm und tadelte ihn wegen seiner unerlaubten Verbindung mit Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Eine Zeit lang unternahm Herodes einen schwachen Versuch, die Ketten der Begierde und Leidenschaft, welche ihn banden, zu brechen. Doch Herodias verstrickte ihn umso fester in ihrem Netz und rächte sich an dem Täufer dadurch, dass sie Johannes veranlasste, ihn ins Gefängnis zu werfen. Also da waren wieder Intrigen ins Spiel. Und ich habe also hier mir mal ein Buch besorgt über das Heilige Land. Und da kommt also tatsächlich diese geschichtliche Person Herodes Antipas auch vor. Und auch diese böse Frau. Ich lese euch hier kurz einen kleinen Abschnitt vor. Also der Caligula, das war ein Kaiser, ein römischer Kaiser. Und der lehnt ab und verbannte Herodes Antipas, wie zuvor schon Archelaus, nach Gallien. Herodes Agrippa bekommt nun auch das Territorium des Antipas, also Galiläa und Berea, zugewiesen. Und interessant, ich wiederhole es noch einmal, da kommt also auch diese ehrgeizige Herodias vor. Ja, daraufhin überredete die ehrgeizige Herodidas ihren Mann, vom römischen Kaiser ebenfalls den Königstitel zu erbitten. Also die hat es nur auf Macht abgesehen gehabt. Und das hat aber der römische Kaiser Caligula abgelehnt und hat den Herodes Antipas, wie zuvor schon den Archelaus, nach Gallien verbannt. Also so steht's hier in der Geschichte. Weiter, ja genau, das haben wir jetzt da. Jetzt überspringe ich einen kleinen Teil. Johannes hatte sicherlich Zweifel und Fragen, doch der Täufer verlor nicht seinen Glauben an Christus. Müsst ihr euch mal vorstellen, ja, du wirst jetzt da so aus dem Geschehnis herausgezogen, landest im Gefängnis und ja, was soll das jetzt? Ja, und das hat natürlich der Böse ausgenützt. Ja, da hat der Johannes bestimmt auch nicht nur die guten Stimmen gehört, sondern auch die Einflüsterungen des Bösen. Ich kann euch hier nur mal empfehlen, in dem Buch des Leben Jesu, die Seiten von 201 bis 214 zu lesen. Haben wir natürlich jetzt die Zeit, nicht das alles zu lesen, aber es ist hochinteressant. Was ist wahre Größe im Urteil des Himmels? Da habe ich also ein Zeugnis gefunden von Geist der Weissagung, da heißt es im Leben Jesu auf Seite 207, Gott schätzt allein sittliche Werte. Liebe und Reinheit sind die Eigenschaften, die er am höchsten bewertet. Man höre und staune. Die Frage des Johannes aus dem Gefängnis. Also jetzt sitzt er. Die Frage des Johannes wird von Dr. Med Lukas beschrieben. Lukas 7, Vers 18 bis 20. Oder auch vom Zöllner Matthäus in Matthäus 11, Vers 2 bis 3. Ich zitiere hier nur eine Kleinigkeit. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll? Hey, hört ihr das? Bist du derjenige, der kommen soll? Das heißt der verheißene Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Hä? Was macht er da? Das ist eine Glaubenskrise, ja? Der Heiland beantwortet die Frage der Jünger des Johannes nicht spontan. Weil zwei seiner Jünger sind ja jetzt praktisch zu Jesus geschickt worden, ne, und fragen ihn das. Aber was hat Jesus jetzt gemacht? Jetzt passt gut auf. Die Fragenden durften mal einen Tag dem Herrn Jesus über die Schulter schauen. Ja, also sie waren jetzt die Lernenden. Lukas 7 und so weiter, da steht es jetzt alles. Berichtet den Johannes dann später, wo er so fertig war, was ihr seht und hört. Also was haben sie jetzt gesehen, was haben sie gehört? Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium gepredigt, Besessene werden von bösen Geistern geheilt, Menschen von Krankheiten und Plagen geheilt. Also da hat sich was ergeben, ne? Nun kommt eine Seligpreisung. Aufpassen. Und glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Ich hoffe, jetzt endet auch nicht an meiner Predigt, weil ich zitiere sehr vieles. Aber es muss sein. Neues gegenüber Lukas, Vers 12. Aber von den Tagen des Johannes bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es mit Macht an sich. Und das haben wir natürlich auch gelernt aus der Kirchengeschichte. Da geht es dann auch wieder um Macht, ja. Die ganze Kindertaufe, ja, das ist Macht, damit die Kinder dann praktisch in den Kirchenbüchern stehen. Ich finde es schade, ja, dass sowas dann passiert ist. Dann sagt er weiter, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, Er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Das hat Jesus gesagt, ne? Und zwar über Johannes, dem Täufer. Also er war, wie wir es gehört haben, der zweite Elia. Bloß der Johannes selber hat das nicht für sich in Anspruch genommen, wie wir es vorhin gehört haben. Ja? Das zeigt wieder die Demut des Johannes. Dagegen Lukas berichtet, Vers 29 bis 30, wieder im 7. Kapitel, und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzeslehrer bzw. die Gelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht taufen ließen. Das ist bis heute so geblieben. Passt doch gut in unsere heutige Zeit. Wie verhält es sich denn heute mit den Theologen und Wissenschaftlern? Die wollen doch da gar nichts davon wissen. Ja, Herodes hielt Johannes für einen Propheten Gottes und war fest entschlossen, ihn freizulassen. Doch aus Furcht vor Herodias schob er seine Absicht auf. Das ist so die lange Bank, ne? Ihr wisst ja, das ist des Teufels liebtes Spielzeug. Und diese lange Bank wurde den Herodes zum Verhängnis. Wie kommt es, dass gestandene Männer und in diesem Fall sogar Herrscher, Könige vor Frauen Angst haben? Herodias wusste, dass sie auf legale Weise niemals Zustimmung des Herodes zum Tode des Johannes erlangen würde. So beschloss sie, das durch eine List zu erreichen. Am Geburtstag des Königs sollte den Würdenträgern des Staates und den Hofbeamten ein Fest gegeben werden. Dadurch würde Herodes nicht auf der Hut sein und sie könnte ihn nach ihren Willen gefügig machen. Diese raffinierte Frau. Als der große Tag kam und der König mit seinen Würdenträgern aß und trank, sandte Herodias ihre Tochter in den Festsaal, damit sie zur Unterhaltung der Gäste tanzte. So kann man natürlich heute auch noch die Männerblicke gefangen nehmen. Ja, durchs Internet, ja, durchs Fernsehen. Ist ja sehr deutlich, immer wieder auch zu Weihnachten. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an Bileam und den Moabiterkönig Balak oder an David und Bathseba. Ja, er hat ja die Bathseba dann nach seinen Blicken begehrt. Salome befand sich im ersten Stadium ihrer Weiblichkeit und ihre üppige Schönheit nahm die Sinne der adligen Zecher gefangen. Die Damen des Hofes pflegten bei solchen Festlichkeiten nicht zu erscheinen. Merkt ihr was? Da denke ich jetzt an die Königin Vasti von Persiens König Ahasverus aus dem Buch Esther. Da waren nicht die Frauen des Königs auch nicht da. Die Vasti, die hat sich da praktisch entschuldigt. Warum ist uns sicherlich klar. Eine ältere Frau kann schon nicht gegen so eine junge Frau antreten. Schmeichlerischer Applaus wurde Herodes dargebracht, als diese Tochter israelitischer Priester und Fürsten zum Vergnügen seiner Gäste tanzte. Alkohol, Wein floss in Strömen. Der König war vom Wein benommen. Die Leidenschaft herrschte, die Vernunft war entthront. Sicherlich hatte er den Rat des weisen Königs Salomo vergessen. Es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten den Hang zu starken alkoholischen Getränk. Sie könnten über den Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute vergessen. Steht in Sprüche 31, 4 und 5. Weitere Texte zu diesem Thema könnt ihr, wenn ihr wollt, mitschreiben. Sprüche 20, Vers 1 und Sprüche 23, Vers 20 bis 35. Und ihr wisst ja, ihr seid oder wir sind zu Königen und Priestern berufen. Und daher ist es meines Erachtens auch wirklich wichtig, dass das auch im Taufgelübde steht, dass man sich alkoholischer Getränke enthalten soll. Ich erinnere außerdem an die Söhne Aaron, Nadab und Abihu, 3. Mose 10. Herodes sah nur den Festsaal mit den schwelgenden Gästen, die reich gedeckte Tafel, den funkelnden Wein, die blinkenden Lichter und das junge Mädchen, das vor ihm tanzte. Und da muss ich jetzt auch an jemanden denken, der in der Disco war und seine erste Frau auch so begehrte. Das bin ich selber. Das war damals in Dingelsbühl der Goldene Engel. Ja, da habe ich meine erste Frau kennengelernt. Und das war auch bei mir eine böse Geschichte. In der Unbesonnenheit des Augenblicks wollte er irgendetwas tun, womit er vor den Großen seines Reiches glänzen und angeben wollte. Mit einem Schwur gelobte er, der Tochter des Herodias zu geben, was immer sie erbitten mochte, und sei es die Hälfte seines Königreichs. Ja, das war so ein Spruch. Salome eilte zu ihrer Mutter, um sich von ihr raten zu lassen, was sie sich wünschen sollte. Die Antwort kam schnell. Das Haupt Johannes des Täufers. Salome kannte nicht den Rachedurst im Herzen ihrer Mutter und es schauderte sie, diese Bitte vorzutragen. Doch die Entschiedenheit der Herodias gewann die Oberhand. Das Mädchen kehrte zurück mit der entsetzlichen Bitte. Gib mir her auf einer Schüssel das Haupt von Johannes den Täufer. Von nun an musste Herodes mit einem verängstigten Herzen leben. Auf ihn lastete ein schrecklicher Fluch. Da wollen wir mal kurz nochmal unsere Bibel aufschlagen. 5. Mose 28. 5. Mose 28, Vers 65 bis 67. Dazu wirst du unter den Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre, wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen gesehen haben. Ja, die Augen.
Ab Vers war das,
ab Vers. Ich gebe es dir noch einmal, Vers 65 bis Vers 67. Das ist der Fluch. Das kann man auch immer im ganzen Zusammenhang lesen. Es ist hochinteressant. Und das gilt auch heute noch. Satan wurde gestattet, das irdische Leben des Bodengottes abzukürzen. Aber jenes Leben, welches ist verborgen mit Christus im Gott, konnte der Verderber nicht antasten. Satan frohlockte, Christus Leid zugefügt zu haben. Natürlich. Das finden wir in Matthäus 14, 12 und 13. Da wird es sehr, sehr, sehr deutlich. Und die Johannesjünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündigten es Jesus. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Was Jesus da gedacht hat, das könnt ihr euch denken. Und das müsst ihr alles nochmal nachlesen im Leben Jesu. Das wird hier sehr, sehr deutlich alles beschrieben. Jesus ging mit seiner Trauer über Johannes Tod zum Vater, zu seinem Vater im Himmel. Kann man natürlich sagen, ja, hätte es Gott nicht verhindern können, so wie er damals den Petrus aus dem Grab rausgeholt hat. Aber Schwester White schreibt, dass Jesus sich dadurch dann selber in Gefahr gebracht hätte. Ja, und die Zeit für das war noch nicht da. Doch Johannes zu Fall zu bringen, das vermochte der Böse nicht. Der Tod hat Johannes lediglich vor der Macht weiterer Versuchungen bewahrt. Ist auch ein interessanter Satz, ne? In diesem Streit hat Satan sein wirkliches Wesen offenbart. Nun war das ganze Universum Zeuge seiner Feindschaft gegen Gott und seiner Menschenkinder geworden. Das ganze Universum hat es mit anschauen müssen. Obgleich nichts Übernatürliches geschah, um Johannes zu befreien, war er doch nicht verlassen. Stets waren himmlische Engel bei ihm und öffneten ihm das Verständnis für die Weissagungen auf Christus und für die kostbarsten Verheißungen der Schrift. Also denkt einmal, Engel haben ihn besucht. Sie boten ihn Halt, wie sie auch dem Volk Gottes in den künftigen Jahrhunderten eine Stütze werden. Johannes, dem Täufer, wie auch allen, die nach ihm kamen, war zugesichert worden: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Weder Henoch, der verwandelt in den Himmel aufgenommen wurde, noch Elia, der im Feuerwagen gegen Himmel fuhr, war größer oder wurde mehr geehrt als Johannes der Täufer, der einsam im Kerker umkam. Von allen Gaben, die der Himmel Menschen verleihen kann, zeugt die der Gemeinschaft mit Christus in seinem Leiden von größtem Vertrauen und höchster Ehre. Daher, ich komme zum Schlussgedanken, daher lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Amen.
Ja, unser lieber Vater im Himmel, wir kommen erneut zu dir, im Namen Jesu und durch den Heiligen Geist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns aus dem Leben des Johannes des Täufers gezeigt hast, wie Menschen sind, aber auch, was wir noch vor uns haben. Wir wissen, dass du ja die Dornen schon niedergetreten hast, Herr Jesus, und dass du ein sagenhaftes Werk getan hast, wo wir wirklich nur staunen können. Du hast den Teufel und hast die Sünde besiegt und hast dennoch die Sünde von uns allen auf dich genommen. Und bist daher unser Heiland, unser Retter, unser Erlöser. Wir freuen uns, Vater, dass du bereit warst zu diesem großen Opfer und dass wir täglich, ja, jeden Moment Zugang haben zu dem Thron der Gnade. Welch ein Vorrecht! Wir danken dir und wir bitten dich, hilf uns, dass wir das alles nicht leichtfertig sehen, sondern ja, mit großer Hochachtung vor deiner Hoheit und vor deiner Heiligkeit. Und so begleite uns jetzt auch durch diesen Tag und durch diese Woche. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.